Detektor FM. Das Musikzimmer mit Gregor Schenk.
Na, schönen guten Abend, herzlich willkommen und hereinspaziert ins Musikzimmer. Wir haben viel vor und wir haben prominente Gäste heute. Den einen kennt man als Buchautor von Herr Lehmann und Sänger von Element of Crime. Den anderen, ja, der hatte mal so einen Hit in der Neuen Deutschen Welle, Fred vom Jupiter. Die Rede ist von Sven Regner und Andreas Dorau. Beide gemeinsam haben jetzt ein sehr kurzweiliges Buch geschrieben mit vielen Anekdoten aus der Goldgräberzeit der Musikindustrie, als man also noch richtig Geld verdient hat mit Musik. Und beide waren bei uns im Studio und haben uns Rede und Antwort gestanden. Dann sprechen wir mit Hauschka, der ist so ein bisschen der Popstar des präparierten Klaviers, also der packt da Sachen wie Tic-Tac-Dosen, Butterbrot, Papier oder Tischtennisbälle in den Flügel und spielt dann munter drauf los. Das klingt alles sehr experimentell und auch sehr spannend. Dann gibt's wie immer die Demo-Ecke und die Band des Monats hier im Musikzimmer. Gleich hören wir, was dabei rauskommt, wenn Nina Pfeiffer-Sonnenberg für uns die Band Vierkant-Tretlager interviewt. Los geht's mit einem brandneuen Song von Roosevelt, Night Moves. Da lege ich mich fest, von dem wird man dieses Jahr noch viel hören. Marius Lauber alias Roosevelt gehört hier mit Night Moves im Detektor FM Musikzimmer. Wir kommen zu Nina Pfeiffer-Sonnenberg, eine der wenigen Rapperinnen im Geschäft, schon sehr lange dabei. Viele erinnern sich an ihren kleinen Hit »Die Stadt gehört wieder mir«. Und Nina Pfeiffer-Sonnenberg kann nicht nur gut rappen, sondern sie kann auch ziemlich gut moderieren, tut das regelmäßig bei FM4 in Österreich oder auch im Fernsehen im ZDF Kulturpalast. Neulich hat sie das auch bei uns getan, hat moderiert bei Detektor FM. Und da sie ein bekennender Fan der Band Vierkant-Tretlager ist, hat sie es sich nicht nehmen lassen, ein kleines Privatgespräch mit Max Lessmann, dem Sänger von Vierkant-Tretlager, zu führen.
Servus, grüß dich, Max von Vierkant-Tretlager. Hallo.
Hallo, moin moin.
Ja, moin moin. Wie schön, dass du dir Zeit genommen hast und wie schön, dass ihr so ein tolles Album gemacht habt.
Ich danke dir. Es freut mich, dass es dir gefällt.
Ja, prima. Ne? Das wird jetzt ein bisschen Privattelefonat. Das war
ja nichts. Bloß ja, so ein bisschen kommt es mir auch vor.
Ja, ja, das mal. Du, erzähl mal was. Erzähl mal was richtig Persönliches von dir. Das hört niemand hier. Du, interessanterweise finde ich den Titel ja ganz schrecklich. Krieg und Krieg.
Ja, das ist aber durchaus auch beabsichtigt. Also ich bin schon vielen Leuten begegnet, denen das so ging. Und dann habe ich immer gesagt, das ist aber auch gut.
Ja.
Das ist auch gut. Gerade weil dieses Wort ja so etwas ganz Profanes hat, dadurch, dass es so alltäglich ist und immer im Gebrauch und so und hat seinen absoluten Schrecken verloren. Das macht es ja noch schrecklicher. Und dann in dieser Kombination und so, das muss so sein. Das muss auch ein Unbehagen erzeugen dürfen oder einen eben komplett kalt lassen. Genau, und das gefällt mir gut.
Ich wusste, dass du darauf eine Antwort hast. Ich bin wahrscheinlich die Erste, die das gefragt hat. Trotzdem wollte ich das nochmal nachfragen. Und jetzt kommt die Frage, wieso heißt ihr Vierkant-Tretlager? Nein, auf gar keinen Fall. Ihr wart ja letzte Woche...
Ich habe vor kurzem mal gesagt, weil kein anderer Name mehr frei war. Das würde ich jetzt auch
wirklich jetzt
wiederholen. Und, ja, ich habe das mal so gesagt. Ja. Ich glaube, das ist die beste Antwort auf diese Frage.
Ich habe in einer Radiosendung mal vorgelesen, als ich euer Album gespielt habe, wie man das repariert, ein Vierkant-Tretlager. Und hier möchte ich den Fahrradworkshop Sprockhöfel grüßen, der mir das nämlich erklärt hat, da habe ich vorher angerufen. So, das in eigener Sache.
Liebe Grüße auch von uns.
Ja, wenn ihr mal in Sprockhöfel spielt, ich sage euch, die Sause geht ab. So, Video der Woche wart ihr hier letzte Woche bei Detektor FM.
Ja, das hat uns sehr gefreut.
Ja, hoffe ich doch mal.
Unser Videomenschen Jonas hat es sehr, sehr gefreut.
Ja, dann sage ich mal, warum, und das sagt unser Videomensch Maurice jetzt mal schnell, warum das so war.
Das ist für mich so ein bisschen so ein kleiner Weltuntergang, so eine kleine Apokalypse, die da gefeiert wird, die ich da rein interpretiere. Und das finde ich halt irgendwie in dieser Mischung, das ist wie Karamell mit Salz, ne? Irgendwie, es ist wunderschön und funktioniert.
Oh. Hast du jetzt
das
aufgelegt?
Das hat er schön gesagt.
Hast du jetzt aufgelegt? Karamell mit Salz, die Scheiße höre ich mir auf gar keinen Fall an, ne?
Das hast du sehr schön gesagt. Ich war sehr bewegt, als ich das gehört habe. Es war nämlich schön, das mal so mitzubekommen, weil er ja auch die ganze Zeit gesagt hat, er ist sich nicht sicher, ob wir das so meinen, aber er ist tatsächlich ziemlich nah an dem, was wir uns dabei gedacht haben gewesen.
Ja, ihr denkt euch eh recht viel, ne? Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ihr nicht wirklich einen Hit auf dem Album habt, ne? Also so ein Mitgröl-Hit oder so.
Ja, vielleicht, wir sind ja noch sehr jung, wir sind ja noch weit am Anfang, vielleicht überkommt es uns ja irgendwann.
Mit
aber dieses Album ist schon sehr sehr vielschichtig, da ist sehr, sehr viel drin. Und das ist vielleicht nicht so leicht verdaulich im ersten Gang. Da braucht man so einen Wiederkäuer-Magen,
um das, ja. So.
Um das vielleicht gut zu finden.
Ich freue mich ja schon auf eure Konzerte. Hallo liebe Wiederkäuer, wie geht's euch? Ja, vier Kantretlager, wie schön. Aber naja gut, man muss ja nicht immer Hits haben, aber man muss es sich wirklich öfter anhören. Es ist auf jeden Fall sehr sperrig. Ich finde, es klingt so, als ob man sich alle Jahreszeiten gleichzeitig reinzieht. Also es ist überfordert.
Das ist interessant.
Ja,
das ist
ne?
Interessant.
Ich wollte dir irgendwas Cooles sagen, weil Karamell mit Salz war schon weg. Und ich fand jetzt im Jahreszeitenvergleich ist immer gut. Heiß, kalt, Farben hätte ich noch was sagen können. Aber gut, es geht ja das Gerücht in der Musikerszene um und in der Journalistinnen-Szene, dass ihr eigentlich schon andere Songs fertig habt, fast ein ganzes Album und die dann verworfen habt und dann das gemacht.
Ja, wir haben von Anfang an das Album Krieg und Krieg geschrieben. Wir haben nur sehr, sehr viele Songs geschrieben. Also wir haben, glaube ich, 35 Songs geschrieben und 10 sind jetzt dieses Album geworden.
Sag mir mal 3 Liedertexte, die es nicht aufs Album geschafft haben. 3 Songs?
3 Liedertexte.
Dann musst du nicht die ganzen Texte, so viel Zeit haben wir jetzt leider auch nicht. Sag dir einfach mal 3 Songtitel, die es nicht aufs Album geschafft haben.
Es gab einen Song zum Beispiel, der hieß Staub. Den fand ich eigentlich auch sehr schön.
Wieder sehr lebensbejahend.
War gut, der war auch gut. Ansonsten gab es einen Song, der hieß Liebe auf der Stadt. Das Thema des Liedes ist nicht verloren gegangen, sondern wir haben ja ein Hörbuch gemacht zur Platte und da taucht das wieder auf. Es geht nämlich darum, dass man sich die Stadt vorstellt, in der man geboren worden ist und diese Stadt aber komplett, also es ist ein anstrengendes Gedankenexperiment, weil man soll es sich vorstellen, diese Stadt zu sehen, so wie sie niemand sieht, weil es niemanden mehr gibt. Also nichts, was irgendwie sinnbelastet ist oder so.
Also ein bisschen wie José Saramago, Stadt der Blinden, die auf einmal auch nichts mehr sehen können, falls man den Autoren so ausspricht, und dann die Stadt praktisch neu erleben?
Ja, also ich denke eher so, dass da niemand mehr ist.
Ach so.
Aber
also noch, Entschuldigung, es wäre ja auch zu fröhlich und hohe Lebensqualität, wenn da noch ein anderer Mensch weiter wäre.
Sag mal, aber nee, also, wie gesagt, auch man selbst sollte eigentlich gar nicht da sein. Das ist die Schwierigkeit in diesem, genau. Also niemand, also man soll sich die Stadt vorstellen, wie schön sie wäre, wenn niemand sie mit ihren Blicken mehr bestrafen würde.
Aber euch geht's schon gut, oder?
Mir geht's gut, ja. Aber ja? Ich finde viele Sachen anzweifelnswert. Und so im Alltag und da gibt es viele, viele Sachen, die man so als normal annimmt einfach und sich dann so reinfallen lässt in so alltägliche Routinen. Und ich finde sehr viele Sachen zweifelhaft. Ja, und ich glaube, dass ich dem ganz gut Ausdruck verleihe auf diesem Album.
Ich würde sagen, ja, ich unterstreiche ich mal und einen Rotstift daneben. Jetzt geht ihr auf Tour, ne?
Genau, ja.
Spielt ihr mal in Leipzig?
Ich glaube auf der Tour, jetzt sind wir live drauf, ne? Jetzt kann ich,
auf gar keinen Fall. Aber wenn kommt ihr bitte zu Detektor FM und spielt hier live? Ich lade euch hiermit herzlich ein.
Ja, das natürlich, ja? Natürlich. Das haben wir, glaube ich, sogar auch schon mal gemacht.
Dann braucht ihr ja nicht mehr kommen. Dann habt ihr alles erlebt, was es zu erleben gibt. Dann seid ihr auch mit der Karriere durch.
Ja, meine Oma hat damals schon immer gesagt, warum kaufst du dir so viele CDs? Du hast doch schon so viele.
Ach,
so
super.
Ein bisschen so ist das.
Ach, wirklich herrlich. Deine Oma kann ich sehr gut leiden, euer Album auch. Und bevor das jetzt wirklich noch ein Applausstrom von mir in eure Richtung geht, viel Spaß auf Tour, liebe Hörerinnen und Hörer von Detektor FM. Krieg und Krieg, das ist wirklich hörenswert, absolut. Und Max, Servus, mach's gut, weiter so viel nachdenken, gell?
Ja, bis bald.
Ja.
Tschüss.
Ciao.
Es ist der letzte Satz der Welt. Vielleicht noch ein paar später.
Vier Kantretlager im Musikzimmer bei Detektor FM. Wir kommen zu dem Herzstück hier im Musikzimmer, denn wir sind ständig auf der Suche nach neuen Künstlern, nach neuen Bands, die da draußen in den Proberäumen, in den Home-Studios und wo auch immer in dieser Republik Musik machen. Wenn Sie dazugehören und sagen, Mensch, ich habe auch schon mal 3 Akkorde zusammengeschmissen und es ist ein ganz guter Song rausgekommen, dann schicken Sie uns den an musikzimmer@detektor.fm. Wir hören uns alles an und in jedem Monat gibt es eine Musikzimmerband des Monats. Und jetzt ist es wieder soweit, wir luften das Geheimnis. Unsere Musikzimmerband des Monats heißt in diesem Monat Dreiklangzelt. Herzlichen Glückwunsch, Dreiklangzelt, unsere Band des Monats im Musikzimmer, und die stellen sich jetzt mal selber vor.
Moin Moin aus dem schönen Norden der Republik, hier ist Dreiklangzelt.
Uns gibt jetzt seit 2 Jahren in der Konstellation. Ja, vorher haben wir auch anderweitig Musik gemacht, jeder für sich selbst und in anderen Bands gespielt. Und ja, es hat sich halt so entwickelt. Wir sind so auch Freunde vorher schon gewesen und dann haben wir uns einfach mal zusammengetan. Jeder hat mal ein paar Songs aus der Schublade rausgeholt und dann haben wir da gemeinsam dran gefeilt. Wir spielen jeder Gitarre, wir singen jeder und spielen jeder Cajon. Deshalb wechseln wir auch oftmals auf der Bühne die Instrumente und jeder macht mal so, wie er will.
Sehr eingängige Musik mit deutschen Texten, leicht zu hören, leicht poppig, leicht Akustikmusik, selbstgemacht, handgemacht. Wobei wir immer sehr darauf achten, dass das Musik ist, die nicht zu flach wirkt. Am besten muss man das einfach mal selber hören, dann hat man die beste Beschreibung davon.
Mit Sieks und Kieler Back, mit guten Liedern und Borke auf YouTube. With or without you und kein Text ist sicher und kein Song ist uns ein besoffener Junge.
Jubelt uns zu und die Stimmung ist gut, solange der Pegel hält. Es gibt keine Gage, es gibt Bier statt Geld und der Abend ist alt, doch ich fühle mich jung. Und ich dreh mich nochmal zu den Jungs um und mach Musik.
Irgendwelche Dinge, die uns beschäftigen, ja, das bringen wir meistens zu Papier. Letztens sind wir zum Beispiel, haben wir uns einfach mal ein Wochenende ins Auto gesetzt und sind auf Fehmarn gewesen. Und da haben wir zum Beispiel auch festgestellt, dass auch die Umgebung einen sehr beeinflussen kann, wenn da die Sonne scheint und man am Strand sitzt. Da kommt man irgendwie ganz anders auf Ideen noch, als wenn man zu Hause irgendwie auf seinem Sofa sitzt und da irgendwas rumschreibt.
Selbst ein John Lennon kann ab und an volle Kanne schief singt, tief singt. Meines singt, mein Verständnis wird mir zum Verhängnis, eine Bedrängnis.
Ja, in unseren Texten geht's im Prinzip um Alltäglichkeiten. Das können ganz banale Dinge sein, zum Beispiel von einem Abend in der Kneipe und wie wir uns dabei gefühlt haben, bis hin zu ganz tiefgründigen Geschichten. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, wir sind alles Poeten, wir machen auch mal Quatsch und verarbeiten das auch mal in unseren Texten. Wichtig ist immer, dass wir das, was wir da singen, auch unterschreiben würden und mit gutem Gewissen auch sagen wollen.
Als nächstes ist es soweit, wir bringen unsere Single raus. Stuhlkippeln heißt das schöne Lied. Nichtsdestotrotz sind wir auch dabei, weiterhin Lieder aufzunehmen, auch wenn sich das wieder noch ein bisschen hinziehen wird. Als nächstes stehen erstmal noch ein paar Konzerte an und dann gucken wir mal, wo die Reise hinführt.
Wie es so geht, perfekt. Und was ich gelernt habe, ist hier echt entspannt zu bleiben.
Das sind sie, unsere Musikzimmerband des Monats, Dreiklangzelt. Und das ist der Song, mit dem sie die Musikzimmergäste in der Demo-Ecke überzeugt haben. Hier sind Dreiklangzelt mit Jackpot.
Alles wunderbar.
Jackpot von Dreiklangzelt, unsere Musikzimmerband des Monats. Und jetzt stellt sich natürlich wieder die Frage, wer wird die Nachfolgeband von Dreiklangzelt? Wer wird unsere nächste Musikzimmerband des Monats? Wir haben wieder viele Einsendungen bekommen. 5 haben wir ausgewählt und die stellen wir jetzt vor in der Demo-Ecke.
Detektor FM, Musikzimmer, die Demo-Ecke.
Hinter Mjöl verbergen sich die beiden Wiener DJs und Beatbastler Christoph Prager und Felix Wolfersberger. Bislang vor allem mit ihren eigenen Projekten Miner, Sick und Fö unterwegs, vereinen sie jetzt Kräfte und Stile zu Mjöl. Mit Bass, Glockenspiel, Steeldrum und Sampler produzieren Mjöl gut gelaunte Tracks, die sich bestens als Auftakt für eine durchtanzte Nacht eignen. Gerade ist ihr Mini-Album Are You Happy erschienen.
Bei Musik aus Essen fällt einem vermutlich am ehesten noch die Metalband Creator ein. Echo Fuchs schicken sich jetzt an, das musikalische Image ihrer Heimatstadt ein bisschen gerade zu rücken. Ihr Sound ist definitiv kein Metal.
Yeah, yeah.
Mit alten Flohmarkt-Casio-Keyboards, treibenden Basslinien und deutschen Texten machen Echo Fuchs Indie-Rock mit Elektrosprenkeln zwischen Phoenix und Erdmöbel. Ihr erstes Album heißt Euphoria.
Die Hamburger Frederik Steffens und Sebastian König sind das Duo Mutes. Seit 2009 machen die beiden Freunde gemeinsam Musik. Ihre Songs bewegen sich zwischen beatlastigem Synthie-Pop und instrumentalen Elektrostücken. Einfach auf ein paar Plugins klicken ist ihnen zu langweilig. Deswegen benutzen Mutes für ihre Songs alte Drumcomputer und Synthies aus den 80ern. Im März haben sie ihre EP Colors veröffentlicht.
Angesichts ihres Talents und der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit werden Rudi aus Potsdam noch 75 Jahre brauchen, um eine richtig gute Band zu werden. Das hat Jörg Zinke ausgerechnet, der bei Rudi Gitarre spielt und außerdem ein Tonstudio betreibt. Wir finden, dass sich ihr Song Yeah in Berlin schon ganz gut anhört.
Es ist so yeah hier in Berlin, wie sonst nirgendwo in diesem Universum. Yeah hier in Berlin. Da bist du schnell mal eben um die Ecke ganz woanders. Yeah! Hier in Berlin.
Rudi grooven, rocken und schnulzen auf Englisch und Deutsch. Gerade haben es Rudi ins Finale des Emergenza Ost Band Contests geschafft.
Wenn Elefanten Musik hören würden, dann vielleicht die von Elephants on Tape aus Leipzig und Hamburg. Denn ihre Musik soll man aufsaugen, und zwar gleich 100 bis 150 Liter am Tag. Zum Glück ist ihre detailverliebte Popmusik zwischen Trip-Hop und Elektronika sehr bekömmlich. Elephants on Tape verbinden klare Songstrukturen mit sanften, grenzenlosen Beats. Das kann man am besten auf ihrer aktuellen EP Different From Now nachhören, die vor kurzem erschienen ist.
Detektor FM Musikzimmer. Die Demo-Ecke.
Und jetzt sind Sie wieder gefragt, liebe Musikzimmer-Gäste, welche dieser vorgestellten Bands soll unsere Band des Monats werden? Stimmen Sie ab in der Demo-Ecke. Das geht online auf detektor.fm. Dort einfach in die Demo-Ecke klicken und dort können Sie dann die 5 vorgestellten Songs auch mal in voller Länge hören, sich ein bisschen was durchlesen zu den Bands und dann Sterne verteilen, 1 bis 5 Sterne, und somit unsere nächste Band des Monats küren. Wir machen weiter mit einem Berliner Duo namens Odd Couple. Die spielen relativ reduziert. Alles, was sie haben, sind ein Schlagzeug, eine Gitarre und ihre Hände. Aber was sie damit anstellen, das kann sich hören lassen. Hier sind Odd Couple mit Nightcrawl. Odd Couple mit Nightcrawl gehört hier im Musikzimmer bei Detektor FM. Wir kommen zu 2 alten Eisen im Musikgeschäft, Sven Regener und Andreas Dorau. Beide waren neulich bei meinem Kollegen Andreas Bischoff im Studio. Warum und was sie da zu sagen hatten, das hören Sie jetzt.
Detektor FM, zurück zum Thema.
Hamburg im Sommer 1981. An der Otto-Hahn-Gesamtschule ist Projektwoche. Der 16-jährige Pastorensohn Andreas Dorau geht in den Kurs Wir machen einen Popsong. Und dann passiert das. Aus Versehen schreibt Andreas Dorau einen der bekanntesten Hits der neuen deutschen Welle und widmet sein Leben seitdem der Kunst. Gut 30 Jahre ist das jetzt her. 30 Jahre voll mit irren und kurzweiligen Episoden aus dem Kulturbetrieb. Episoden über einen Popstar und Popverweigerer. Ein Genie und genialer Dilettant mit seinen Hits und Anti-Hits. Irgendjemand muss diese Geschichten doch mal aufschreiben.
Ich bin jetzt immer da, wo du nicht bist. Und das ist immer den Horst.
dachte sich vermutlich auch Element of Crime-Sänger und Herr Lehmann-Autor Sven Regener. Während Andreas Dorau also Zigarette wedelnd aus seinem Leben erzählte, griff Sven Regener in die Tasten und schrieb ein Buch. Also bitte, mehr Popkultur geht nicht. Wir wollen sie hören, die Geschichten aus der Goldgräberzeit der Musikindustrie, aus den Abgründen des Business. Mikros an für Andreas Dorau und Sven Regener, unsere Gäste im Detektor FM-Studio.
Hallo Sven und Andreas, schön euch hier zu haben.
Ja, hallo, stark.
Hallo.
Wir haben es gerade gehört, Goldgräberzeit in der Musikindustrie. Ihr habt beide diese Zeit aktiv miterlebt. Bei Andreas war es zum Beispiel so, dass sich die Fred vom Jupiter Single alleine in den ersten Wochen 20.000 Mal verkauft hat?
Ja, korrekt.
War es damals tatsächlich so Champagner getränkt, wie
Nein.
es immer kolportiert wird?
Also Champagner tauchte erst in den 90ern auf und der wurde auch nicht wegen mir angeschafft. wegen mir ist nie Champagner angeschafft worden. Also nein, in den 80ern, ich war auf dem Indie-Label Atatak, wo auch eben Element of Crime ihr erstes Album veröffentlicht haben. Und da gab es noch nicht mal Bier.
Man konnte froh sein, wenn sie dann anriefen und sagten, dass die Platte ist draußen. Nicht? Also das war, also
ich hab bei mir hat's nie geklingelt.
Nee, hat's nie geklingelt. Ne? Siehst du? So ist das. Ja, das waren tatsächlich die richtig fetten Jahre. Glaube ich, waren die 90er, als alles auch was auf Vinyl verkauft wurde, auch noch zum zweiten Mal als CD verkauft wurde. Das war, glaube ich, die ganz große Zeit. Und als Techno so durch die Decke ging und so. Und da waren immer die Kühlschränke, die waren auch so Feierbiester. Und dann gab's überall, glaube ich, Champagner. Da gab's viel Champagner. Ich glaube aber, bei Andreas wurde, als er mit Girls in Love seinen zweiten großen Hit hatte.
1997.
Auch mit silberner Schallplatte in Frankreich und so weiter. Disque d'Argent. Da wurde auch Champagner angeschafft, weil ich glaube, die
Charlotte
muss Champagner angeschafft haben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es nicht gemacht hat.
Soweit ich mich entsinnen kann, nein. Also aber okay. Nein, nochmal zu Atatak zurück. Also wir waren davon, dass wir 20.000 Stück verkauft haben, total überrascht. Also wir waren eher, huch, was ist das denn jetzt? Und an Champagner wussten wir nicht mehr, wie man es ordentlich schreibt.
Vor allem, das war ja auch damals eigentlich noch erstmal so noch nicht viel. Das Interessante war ja, dass es dann so ein weltweites Phänomen eigentlich wurde, Fred vom Jupiter, und sich also wahrscheinlich Millionen mal verkauft, aber niemand weiß genau, wie oft. Weil das durch so viele Hände ging, ne? Und so viele Firmen beteiligt waren in allen Ländern.
Und auch ein Lehrer.
Ein Lehrer. Ja. Und eben so Compilations und neue Deutsche Welle-Sampler und so alles. Ne? Also.
Nun war Fred vom Jupiter zwar jetzt der große Hit der neuen Deutsche Welle, aber das ist ja eigentlich ein Missverständnis, wenn man den Namen Andreas Dorau nur mit der NDW assoziiert. Als die NDW nämlich richtig Fahrt aufgenommen hat, wolltest du gar nicht Teil davon sein. Warum nicht?
Also ich spreche immer von zwei neuen deutschen Wellen. Also es gibt eine von 1980 bis Mitte 82 und eine von 82 bis 84. Und die erste neue deutsche Welle, der ich mich zugehörig führe, ging es eigentlich darum, den Versuch zu starten, eine andere Musik zu machen. Also sowohl textlich als auch musikalisch. Und die zweite kommerzielle neue deutsche Welle, eben mit Hubert K. und Schieß mich tot, das war einfach nur so spritziger Schlager oder
Schlager.
Also und mit dem Zeug wollte ich nichts zu tun haben.
Das schwingt auch schon immer so ein bisschen in unserem Gespräch jetzt mit, ohne das jetzt zu explizit zu thematisieren, aber ihr seid ja schon einige Jahre und sogar Jahrzehnte dabei und die Musikindustrie an sich, die hat ja genau in dieser Zeit, in der ihr aktiv seid, ganz grundlegenden Wandel durchgemacht und den thematisiert das Buch ja auch. Ihr habt beide immer weiter Tonträger veröffentlicht, auf vermutlich vier verschiedenen physischen Plattformen und jetzt eben auch digital. Und ich fand ganz interessant, was in der Schlussbetrachtung des Buches steht. Da steht, durch das Internet ist im Musikgeschäft auch alles viel besser geworden. Und von dem kurzanhaltenden, aber immerhin doch existierenden Ruhm von einer Stunde in den iTunes-Charts gewesen zu sein, ist da die Rede. Das würde ich gerne nochmal erklärt bekommen. So, wieso ist es jetzt besser?
Also, ich erkläre es mal. Also, du hast eine Veröffentlichung und die wird ja ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr vorher bekannt gegeben. Und dann gibt es eben Vorbestellungen. So, und du weißt, an dem Tag, so wie so ein Fluss, der angestaut wird, wird eben die Schleuse hochgezogen und dann sprudeln diese Vorbestellungen hinaus. Und in dem Moment spült das dein Stück nach oben in die Charts. Also das heißt, alle Vorbestellungen werden in ab Minute Null sozusagen gezählt und du schnellst dann in die Top Ten rein. Und dann, je nachdem, wie stark da die anderen eben auch noch nach oben wollen, hältst du dich dann dort irgendwie für eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden auf und siehst es, sagt man dann schwarz auf weiß, wenn es am Computer ist?
Ja klar, schwarz auf weiß.
Schwarz auf weiß und könntest auch ein Bildschirmfoto machen. Du bist dann eben tatsächlich vor irgendwie, was weiß ich, Coldplay.
Das Interessante ist ja, dass, guck mal, dass oft in der Wahrnehmung auch, man sieht immer nur in den Charts oder nicht mal Sachen abgebildet, die sehr große Anzahl von Leuten irgendwie gut finden. Ich meine, also das ist ja klar, nicht? Und aber dass im Grunde genommen dahinter wahnsinnig viele Künstler auch Sachen machen, die immer noch sehr viele Leute gut finden, die aber das nicht alles in einer Woche oder so, sondern will das vielleicht einfach sich so, aber wo trotzdem auch was dahinter ist, ja. Das ist schon, finde ich, auch wichtig. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, auf den ich auch nicht gekommen wäre, aber das stimmt. Diese Minutencharts gewissermaßen, die da stattfinden, nehmen auch diesem Charts-Ding irgendwie den Druck. Das war früher ja, wir sind ja so lange dabei, war ja auch immer furchtbar, ja. Ist man in den Charts, ist man nicht drin, was machen wir jetzt?
Also ist man
so,
was, also bei, ja? Universal war, wer nicht in die Charts kommt, ist nichts wert.
Den gab's gar nicht. Ja, so. Und das, damit muss man ja umgehen. Und wenn das Problem schon mal weg ist, und man kann sagen, naja, wieso, ich war doch da. Diesen 5 Minuten war ich doch in den Radio-Charts, was willst du denn? Dann ist das irgendwie toll, weil man dann einfach so ein paar von diesen Drucksachen auch so ein bisschen entwertet hat. Und das Internet führt natürlich dazu, dass die Leute es viel leichter haben, an deine Musik zu kommen. Auch dann, wenn du eben nicht so hohe Auflagen hast, dass du jetzt in jedem Karstadt zu bekommen bist. Also, aber du kannst es Mailorder bestellen, du kannst es im Grunde genommen gerade für viele Indie-Labels auch eine gute Sache. Oder?
Ja.
Kann man so sagen.
Ja, sehe ich genauso.
Da herrscht Einigkeit bei Sven Regener und Andreas Dorau. Beide waren zu Gast im Detektor FM Studio bei meinem Kollegen Andreas Bischoff. Und dass Andreas Dorau nicht nur in den 80ern große Hits wie Fred vom Jupiter schreiben konnte, sondern das auch immer noch tut, das hören wir jetzt. Hier ist Andreas Dorau mit Flaschenpfand.
Einst war er ein großer Revolutionär, dann wurde er
Detektor FM. Musikzimmer News.
Boy sind zurück mit neuem Album. 4 Jahre mussten sich die Fans von Boy gedulden. Im August ist es endlich soweit. Das 2. Album We Were Here erscheint. Mit ihrem Debütalbum Mutual Friends eroberten Boy 2011 Fans und Feuilleton gleichermaßen. Fast 40 Wochen stand ihre Platte in den Top 100. Seitdem sind Valeska Steiner und Sonja Glas einmal um die Welt gereist und haben ihre Symbiose aus organischen, akustischen Elementen und Synthi-Sounds weiterentwickelt. We Were Here von Boy erscheint am 21. August bei Grönland Records. Herrenmagazin unterschreiben bei Grand Hotel Van Cleef. Neue Labelheimat, neues Album heißt es im Hause Herrenmagazin. Kaum zu glauben, seit 10 Jahren schon macht die Hamburger Band Herrenmagazin Indie-Rock mit deutschen Texten. 3 Alben und eine Handvoll EPs haben sie veröffentlicht und der nächste Longplayer steht schon in den Startlöchern. Sippenhaft wird er heißen und Anfang August bei Grand Hotel Van Cleef erscheinen. Music Board Berlin verkündet neue Förderung. Die eigene Musik vor einem größeren Publikum spielen, für junge Künstler oftmals kein leichtes Unterfangen. Als Toursupport für eine größere Band aufzutreten, ist eine Möglichkeit. Aber auch wenn eine Band die Zusage erhält, als Support spielen zu können, muss sie den finanziellen Aufwand selbst bewältigen. Und das übersteigt oft die eigenen Möglichkeiten. An dieser Stelle setzt das neue Förderprogramm des Music Board Berlin an. In Berlin lebende Künstler können sich für die Supportförderung bewerben. Dabei können immerhin bis zu 500 € pro Bandmitglied beantragt werden. Genaue Informationen dazu gibt's unter musicboard-berlin.de. Matthias Kaden veröffentlicht neues Album. Der umtriebige DJ und Produzent Matthias Kaden veröffentlicht ein neues Album. Energetic heißt es und wird beim Jena-Label Freude am Tanzen erscheinen. Aufgenommen hat Matthias Kaden die neuen Tracks zwischen Herbst 2014 und Frühjahr 2015. Dafür hat er seine analogen Synthesizer entstaubt und befreundete Musiker an Schlagzeug und Klavier gesetzt. Außerdem konnte er so unterschiedliche Künstler wie Aquarius Heaven und Rocco Schamoni für eine Zusammenarbeit gewinnen. Die Musik bewegt sich zwischen Funk und frühem Haus. Energetic erscheint am 12. Juni. Außerdem wird Matthias Kaden im Juni den Plattenkoffer für Detektor FM zusammenstellen. Antragsverfahren für Spielstättenprogrammpreis gestartet. Ab sofort können sich Clubbetreiber und Veranstalter wieder für den Spielstättenprogrammpreis bewerben. Der Preis bzw. die Preise werden in diesem Jahr zum 3. Mal verliehen. Dabei sollen herausragende Live-Musikprogramme ausgezeichnet werden, die qualitativ anspruchsvoll, trendsetzend und kreativ sind. Insgesamt werden 900.000 € in 3 Kategorien verteilt. Der Spielstättenprogrammpreis wird im Oktober in München verliehen. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 30. Juni. Mehr Informationen dazu gibt's auf der Webseite der Initiative Musik.
Detektor FM. Musikzimmer News.
Na, das ist doch allerhand. Haben wir wieder was gelernt in den Musikzimmer News und neu ist auch das hier. Blender, ein Song von Wooden Peak, ein Duo aus Leipzig, die gerade ihre neue EP Polygon rausbringen. Ganz neuer Song von Wooden Peak, Blender, gehört hier im Musikzimmer bei Detektor FM. Wenn man Tischtennisbälle in einen Klavierflügel reintut, dann nennt man das präpariertes Klavier. Hauschka heißt ein Künstler, der ist so ein bisschen der Popstar des präparierten Klaviers. Er war bei meiner Kollegin Theresa Nehm im Studio und hat ihr Rede und Antwort gestanden.
Detektor FM, zurück zum Thema.
Ein Klavier ist ein Klavier ist ein Klavier. Von wegen. Für Volker Bertelmann, Jahrgang 66, ist das Klavier eine Spielwiese für allerhand Experimente. Unter seinem Künstlernamen Hauschka gilt er als Popstar des präparierten Pianos. Tischtennisbälle, Tic-Tac-Packungen, Radiergummi und Butterbrotpapier. Nur eine kleine Auswahl der Utensilien, die Hauschka im Klavier verbaut. Das sieht nicht nur komisch aus, das klingt auch schön seltsam. Volker Bertelmann hat seine Klangexperimente schon auf diverse Alben gepresst und macht mit seinen Accessoires regelmäßig die Klaviere in Clubs, Kirchen und Konzertsälen auf der ganzen Welt unsicher. Wenn das der Orchesterwart sieht. Heute Abend präpariert Hauschka das Klavier im Schauspiel Leipzig. Jetzt ist er zu Gast bei Detektor FM.
Hallo Volker, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich.
Hallo. Na, was sagt denn da der Orchesterwart, wenn du da an einem Klavier rummodellierst? Sagt er, um Gottes Willen, was tust du da?
Nee, der steht gerne mal daneben und guckt sich das an und ist natürlich vorher ein bisschen nervös. Aber selbst letztens, als ich im Gewandhaus gespielt habe, was ja schon auch ein, ich würde mal sagen, ein Ort ist, wo sehr darauf geachtet wird, dass die Instrumente in gutem Zustand sind, war das kein Problem, weil ich bin natürlich daran interessiert, wiederzukommen. Und wenn ich daran nicht interessiert wäre, könnte ich ja mit dem Instrument machen, was ich will. Ne?
Sehr gut. Nur mal für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was ist denn so ein präpariertes Klavier? Was machst du da?
Ein präpariertes Klavier ist im weitesten Sinne, du benutzt den Klang des Klaviers an sich und arbeitest mit Tönen, die auf die Klavierseiten sozusagen aufgesetzt werden, indem du Materialien nimmst, die entweder sehr leicht sind, dadurch verändern sie den Klang, sie vibrieren auf der Seite, sie springen auf der Seite. Ich benutze zum Beispiel auch so Radiergummis, die so sind wie so Knete, ne? Diese Art Eraser nennt man die, die benutze ich zum Beispiel, um auf Saiten zu drücken und dadurch entsteht ein Klang wie, als wäre es eine gezupfte Gitarre. Also man kann den Klang der Saiten natürlich mit allen möglichen Materialien verändern. Und wenn du das auf verschiedenen Saiten gleichzeitig machst, klingt es plötzlich wie eine Band vielleicht, also wie was mehrere Instrumente gleichzeitig ist.
Kommen wir mal vom Klavier zu deiner Person. Mit 9 hast du Klavierunterricht bekommen. Irgendwann konntest du dann die Bach-Kadenzen auswendig. Hast auf der Orgel deiner Oma die Rolling Stones gespielt. Das hätte ich ja gerne mal gehört. War dir irgendwann das Klavier an und für sich zu langweilig?
Das war mir schon relativ früh zu langweilig. Ich habe eigentlich schon, nachdem ich mit 9 Jahren angefangen habe, dann war ich schon so weit mit 12, dass ich irgendwie, das war auf dem Land in einem kleinen Dorf, da gab es nur einen Klavierlehrer, der war leider dann nicht mehr so gut, also mir weiteres beizubringen. Ich konnte dann eigentlich schon ziemlich viel, was er mir beibringen konnte. Und dann war ich eigentlich relativ schnell mit Synthesizern beschäftigt und mir war das Klavier an sich als Instrument sehr lieb, aber ich wollte das verändern und habe dann einen Test mal gemacht, kann ich mich dran erinnern, als Kind, dass ich lauter Reißzwecken in die Klavierhämmer gedrückt habe und dadurch kriegte das so einen Spinett-Klang. Und das hat meine Mutter halt mitbekommen und hat dann mir gesagt, nee, das geht so nicht. Also wir müssen die Haltung bewahren.
Ne? Mit den Konventionen gebrochen.
Genau, das geht gar nicht. So, und dann, dann habe ich das dann sein lassen und habe das über Jahre vergessen. Und eigentlich jetzt erst, als ich mit Hauschka angefangen habe, da war das so, da wollte ich gerne elektronische Musik machen mit einem akustischen Instrument und da kam mir die Idee, ach ja, du kannst ja einfach den Sound verändern, das hast du ja schon mal gemacht Und das hat aber eine sehr alte Tradition, also eine alte Geschichte. Es gibt schon seit Anfang des 19., also seit 1900 sozusagen, gibt es das präparierte Klavier. Und es war immer auch ein gewisser Punk-Aspekt darin enthalten.
Okay, und jetzt packst du ja auch so einiges da rein in das Klavier. Das sind zum Beispiel Tischtennisbälle oder du sagtest auch dieser Radiergummi.
Ja.
Wie kommst du darauf, genau diese Utensilien zu wählen? Also sind das manchmal Unfälle, ist das Zufall oder ist es ganz gewählt, dass du einen Ton vielleicht im Kopf hast und dir so denkst, damit könnte ich das vielleicht erzeugen?
Es ist beides. Also eigentlich ist es so, es ist wie eine große Spielwiese, auf der man plötzlich merkt, man hat unendlich viele Möglichkeiten. Also du kannst eigentlich mit jedem Millimeter der Position des Präparats sozusagen ändert sich jedes Mal der Klang, also komplett. Und der Zufall spielt natürlich eine ganz große Rolle und ich bin ein großer Fan davon. Also zum Beispiel das heutige Konzert, was wir haben, das besprechen wir erst gleich. Also ich weiß zum Beispiel gar nicht, was wir heute machen.
Oh, das ist aber spannend.
Das ist total spannend. Und das ist für mich auch ganz toll, weil ich gehe eigentlich jeden Abend auf die Bühne mit dem Gefühl, okay, mal sehen. Und ich finde halt, das Schöne daran ist dass das Risiko, das spürt das Publikum auch. Und das ist sowas, was ich zurückbekomme, also wo einfach gemerkt wird, ah ja, da ist eine Einmaligkeit im Raum, die man so eigentlich nicht nochmal hört. Und das ist eigentlich sehr, also für alle Beteiligten sehr schön.
Dann die Frage, darf der Zuschauer es vielleicht auch in dem Sinne einmalig machen, wenn er vorschlägt, hier, ich habe die Kette von meiner Oma, die ist aus Bernstein oder so, häng die doch mal da mit rein. Also dass der Zuschauer vielleicht selbst mit agieren darf, wenn das so spontan ist?
Ja, manchmal haben wir das, also mache ich das. Das Problem ist, das ist ja keine Spielshow in dem Sinne. Also ich mache das total gerne. Also gerade zu manchen Konzerten bringen mir Leute was mit. Manchmal kann ich das an dem gleichen Tag noch benutzen, wenn ich das ganz toll finde oder so. Mir hat mal einer eine ganze Sammlung von kleinen Metallblättchen mitgebracht. Das war super, das habe ich sofort benutzt. Aber ich mache das jetzt nicht so so ritualmäßig wie bei Rocky Horror Picture Show, dass man irgendwie über diesen Film-Events, wo dann Reis geworfen wird oder also wo es immer wieder das gleiche Ritual gibt, sondern ich bin schon daran interessiert, dass es eine ganz gezielte Vorbereitung auf so einen Abend gibt. Ne?
Hauschka im Detektor FM Interview bei meiner Kollegin Theresa Nehm. Und damit kurz vor 8 ist es schon wieder Zeit, sich zu verabschieden. Das war das Musikzimmer für heute. Eine Sendung von Anke Behlert. Die nächste Ausgabe folgt dann am 17. Juni, also wie immer am dritten Mittwoch im Monat. Bis dahin hören Sie auf diesem Sendeplatz, also mittwochs 19 Uhr, immer die Wiederholung der aktuellen Ausgabe. Ich verweise nochmal auf die Demo-Ecke auf Detektor FM. Dort können Sie abstimmen und unsere nächste Band des Monats wählen. Wenn Sie selber Musik machen, dann schicken Sie uns die. Wir wollen das alles hören. Schicken Sie uns Ihre Songs und Demos an musikzimmer@detektor.fm. So, jetzt wollen wir auch noch einen Song von Hauschka hören, und zwar Elizabeth Bay. Mein Name ist Gregor Schenk. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.